Wiedergabe von Wissen kann ich aber heute auch mit Hilfe von KI-Tools ganz wunderbar machen. Es gibt da unterschiedliche Qualitäten, ja, aber in der Regel kannst du sagen, das, was als Wissensschatz in so einem Korpus drin ist, das kriege ich auch irgendwie raus, wenn ich die richtige Frage stelle. Damit ich die richtige Frage stellen kann, muss ich wissen, wonach ich frage. Und dann muss ich natürlich auch noch in der Lage sein zu überprüfen, ob das Ergebnis, was mir eine generative KI liefert, sei es jetzt im Datenbereich oder im Bereich von Text, das auch stimmig ist. Das heißt, ich brauche systematische Kenntnisse und methodische Kenntnisse.
Willkommen beim Pennylane Steuertech Podcast, heute mit Jens Henke, der in verschiedenen Gremien sitzt und für den Steuerverband arbeitet, aber natürlich auch selber Steuerberater ist. Wir reden heute über AI, vor allem auch, wie man es in den Kanzleien anwendet, ob es für große oder kleine Kanzleien besser ist, dass AI jetzt existiert und wie man damit umgehen muss und auch, was das vielleicht für den Jobmarkt bedeutet. Ich freue mich total, euch auf eine Reise mitzunehmen heute mit Jens und jetzt legen wir mal los. Ich freue mich total, dass du heute hier bist, Jens. Vielleicht, genau, stellst du dich kurz vor.
Ja, Tobias, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Steuerberater hier in Berlin und Brandenburg und tatsächlich auch in verschiedenen Gremien, zum Beispiel beim Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg tätig, um vor allem auch die Transformation des Berufsstandes mit voranzutreiben. Das Gleiche mache ich auch in Gremien der Bundessteuerberaterkammer zum Beispiel oder auch projektbezogen in anderen Organisationen.
Heute wollen wir über AI sprechen und das ist ja in aller Munde. Auch auf LinkedIn wird es viel diskutiert. Ich habe hier einen Artikel gesehen von Andreas Bach von der Steuerberaterkanzlei Bach. Der schreibt, warum fühlen sich so viele Steuerberater 2026 überfordert, obwohl KI alles leichter machen sollte? Und genau, da würde mich mal erstmal deinen Einblick interessieren. Du triffst ja viele Steuerberater, du bist in vielen Gremien. Wie sieht es aktuell aus? Sind alle überfordert?
Ich glaube nicht, dass das was mit KI zu tun hat, die Frage von möglicher Überforderung, sondern wir müssen einfach mal anschauen, was ist die letzten 10 Jahre passiert in der Branche. Ja, wir haben eine fortschreitende Überalterung. Wir haben ein fortschreitendes Thema Personal zu finden. Wir haben dann das Sonderthema Corona. Wir hatten dann natürlich solche Mammutprojekte wie die Grundsteuer. Und all das stürzt dann natürlich auf Kanzleien ein, zusätzlich zu dem Thema, dass man Prozesse verändert. Ja, viele Kanzleien haben sich ja schon vor 10, 15 Jahren auf den Weg gemacht, ihre Prozesse zu digitalisieren, sei es jetzt über Dokumentenmanagementsystemeinführung, sei es jetzt über die Einführung von digitalen Kommunikationslösungen zum Datenaustausch mit Mandanten und so weiter. Das sind ja alles relativ einschneidende Prozessveränderungen. Und all dies in Bezug auf eine Einzelkanzlei ist natürlich eine besondere Herausforderung. Und da kann man sich natürlich auch überfordert fühlen. Und wenn man dann noch Informationen bekommt, ja, da gibt's jetzt die und die KI und das Werkzeug und jenes Werkzeug und das ist neu und das wird euch irgendwas wegnehmen und hier könntet ihr irgendwelche Potenziale heben, dann ist das ziemlich viel Informationsflut. Und die muss man natürlich auch irgendwie einordnen. Und wenn man das nicht tut, dann entsteht daraus vielleicht auch noch ein zusätzliches Gefühl der Überforderung. So würde ich das jetzt erstmal sehen. Das heißt, um das zu vermeiden, bin ich immer ein Fan davon, erstmal die Informationen zu sortieren und nach Relevanz einzuordnen und dann Entscheidungen daraus zu treffen.
Jens, der KI ist Schlagwort der Stunde, ne? Wird ja viel besprochen. Wie sieht denn aktuell der Kanzleialltag aus? Wie wird ein AI eigentlich eingesetzt?
Und vielleicht schauen wir nochmal, welche Definition legen wir jetzt zugrunde. Ne? Also nehmen wir jetzt eine Definition aus den 70er oder aus den 90er Jahren von Bellmann oder von Kurzweil, wo wir im Grunde sagen, jetzt mal ganz grob zusammengefasst, wir können die Definition ja in die Shownotes nochmal reinpacken, dass künstliche Intelligenz alles das ist, wofür ich ansonsten einen Menschen brauche, wenn ich ein Problem lösen will, dann könnten wir sagen, dass der KI-Einsatz in der Branche schon relativ weit fortgeschritten ist. Sehen wir uns einfach mal Systeme an im Bereich Belegerkennung, Entscheidungsfindung hinsichtlich der Verbuchung von Buchhaltungsinformationen, die ich aus erkannten Belegen heraus habe. Das ist natürlich auch schon eine Form der künstlichen Intelligenz. Oder sprechen wir jetzt konkret über generative künstliche Intelligenz? Also sprich eine KI, wo ich basierend auf einem Ist-Datenbestand, den ich in meinem System habe, neue Informationen generieren kann. Ja, also sei es aus Bildern, Texten, Videos, was auch immer. Das müssten wir vielleicht nochmal abgrenzen.
Und wie sieht das dann da aus, wenn man jetzt die Abgrenzung trifft? Was ist das eine, was in Kanzleien schon funktioniert? Und wie viele sind schon mit GenAI oder Agenten unterwegs?
Genau, also ich glaube, bei den erstgenannten Definitionen sind wir schon recht weit. Also da dürften wir deutlich über der Hälfte der Kanzleien liegen mittlerweile.
In ganz Deutschland, obwohl so viele noch nicht digital sind?
Ja,
Okay.
würde ich jetzt einfach mal sagen,
Die so eine irgendeine Art
dass
und
die
Weise
in
von.
irgendeiner Art und Weise solche Lösungen einsetzen. Oder denkt doch einfach mal an Spracherkennung, ne? Also solche Software wie Dragon zum Beispiel, wo du diktierst. Und die Software automatisch dir den Text umsetzt, wo du dann deinen Schriftsatz draus machen kannst. Das ist ja auch eine Form von künstlicher
Ja.
Intelligenz. Wenn wir jetzt über generative künstliche Intelligenz konkret sprechen, da ist meine Wahrnehmung, es ist von mir jetzt nicht empirisch belegt, aber es ist meine Wahrnehmung, dass wir dort noch sehr weit am Anfang stehen, dass wir generative KI zurzeit auch eher so verstehen, dass wir sagen, okay, schreib mal eine E-Mail freundlicher oder hilf mir, einen Einspruch zu formulieren, dass wir auch noch sehr weit am Anfang stehen, gerade was die Nutzung für Tiefenrecherchen angeht, für das Erstellen von Stellungnahmen. Ich glaube, da sind noch sehr viele Potenziale und gerade auch im Bereich des Arbeitens mit Daten, Datenanalyse, Folgerungen aus Daten zu ziehen, Handlungsvorschläge aus Daten abzuleiten, da sehe ich noch sehr viel Potenzial nach oben.
Und die Stimmung bei den Kanzleien, wie wird die wahrgenommen? Haben die eher Angst vor der KI? Glauben die, dass die KI denen Arbeit abnimmt oder eher wegnimmt? Ist da Aufbruchstimmung oder ist das ein bisschen generationenabhängig? Wie ist da so dein Einblick?
Also generationabhängig würde ich das nicht machen, also nicht betrachten. Ja, ich würde auch stärker differenzieren wollen. Wir haben Kanzleien, die sehen ganz klar die Chancen. Es gibt Kanzleien, die warten ab und es gibt Kanzleien, die haben Angst. Aber die haben vor allem Angst. Ja, also die haben auch Angst davor, wenn ein neuer Prozess in der bestehenden Kanzleisoftware eingeführt wird. Ne? Also das ist halt so diese typische Herausforderung, die du im Veränderungsmanagement hast. Du hast immer Enthusiasten, du hast Abwartende und du hast die absoluten angstgetriebenen Menschen. Und das sehen wir auch an anderen Stellen in der Gesellschaft bei Veränderungen, dass Angst halt ein sehr, sehr starker Faktor ist, der Menschen antreibt. Und ich finde nicht, dass Angst Menschen antreiben sollte.
Und hast du irgendeinen Tipp für Kanzleien, die ja vielleicht ein bisschen weniger progressiv sind oder diese Angst spüren, wie sie damit umgehen sollen? Gibt es irgendwie Artikel, die sie lesen können oder wie sie sich weiterbilden können in der Thematik?
Also ich würde vor allem sagen, vernetzt euch. Vernetzt euch mit denjenigen, die schon weiter sind. Versucht zu lernen von diesen Menschen. Versucht für euch, aber auch euren eigenen Weg zu definieren. Und dann verschwindet so eine Angst vielleicht auch. Ja, und gerade die Verbände, aber auch andere Organisationen helfen natürlich bei dieser Meinungsbildung und bei der Befassung mit diesen Themen.
Und profitieren nur die großen Kanzleien, die auch massiv investieren können in KI, oder siehst du die großen und kleinen Kanzleien gleich auf oder haben gerade die kleineren eher Chancen, mit Software-Tools am Markt mit KI aufzuholen und Prozesse so zu bauen, wie es sonst nur große Kanzleien konnten? Gibt es da irgendwie einen Shift zwischen Chancen und Risiken?
Das ist eine total, total gute Frage. Und auch hier würde ich mir einfach eher die Organisation und das Organisationsverständnis nochmal näher ansehen wollen. Also du hast auch bei größeren Kanzleieinheiten IT-Abteilungen, die IT eher so als die Verwaltung eines Ist-Zustandes betrachten. Und da kannst du noch so viel Geld auf den Einkauf von KI-Lösungen draufwerfen, wenn du keine IT-Abteilung hast, die über das notwendige Mindset verfügt, Dinge nach vorne zu denken, Dinge nach vorne zu entwickeln, neue Wege zu gehen, die vielleicht auch noch nicht beschrieben sind, dann kannst du auch in Großeinheiten das Thema KI vergessen. Dann verbrennst du nur Geld. Ich würde sagen, im Einkauf von Lösungen hast du natürlich als große Einheit einen enormen Vorteil, weil du einfach über die Masse andere Preise bekommst. Ich glaube aber, dass die Befassung mit KI-Themen kein singuläres Thema für große Kanzleien ist. Ich bin davon fest überzeugt, dass du auch als kleine Kanzlei dich mit diesem Thema wunderbar auseinandersetzen kannst. Es gibt da ja auch einige sehr positive Beispiele, auch auf LinkedIn von Kanzleien, die als Ein-Mann-Kanzlei unterwegs sind, die sehr weit vorne sind, gerade was so das Thema Buchhaltungsprozesse angeht. Vielleicht können wir da auch das eine oder andere mal in die Shownotes rein verlinken dann. Sondern du musst letztendlich dann auch schauen, gerade als kleine Einheit, wie stelle ich mich so auf, dass ich mein Tagesgeschäft bewältigt bekomme, wie schaffe ich es dann aber trotzdem auch, mich mit Innovation zu befassen und wie kann ich mich als kleine Kanzlei vernetzen, sowohl im Bereich der Identifikation von Lösungen als auch im Bereich der Implementierung von Lösungen, Best Practices austauschen, als auch im Einkauf von Lösungen. Und auch dort gibt es ja Vorstöße, auch außerhalb der Verbandsorganisationen gibt es ja verschiedene Initiativen, die sagen, komm, lasst uns zusammentun als Kanzleien, um dann gemeinsam bestimmte Technik, die wir uns alleine nicht leisten können, zu beschaffen. Und ich glaube, das ist auch genau der Ansatz, der für kleinere Einheiten hier der richtige ist.
Und für kleine Kanzleien sollten die vielleicht bei der Steuerexpo Tax Arena kommt man ja zum Beispiel mit anderen Softwareherstellern ein bisschen in Austausch und kann die Produkte ausprobieren. Bei den Verbänden gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, Workshops zu organisieren. Was sind so da gute Möglichkeiten für kleine Kanzleien, sich auch weiterzubilden?
Das sind zum Beispiel genau die Ansätze, das, was du nennst, ne? Also im Berlin-Brandenburger Verband haben wir dafür auch eigene Angebote, gerade für kleinere Kanzleien, wo du ein festes Commitment hast, mitzuarbeiten. Das heißt, Wissen reingeben, dann kriegst du auch Wissen raus, um letztendlich deine Kanzleiprozesse voranzubringen. Und die Verbände, aber auch ja private, nehmen wir mal die Steuerberater-Expo, machen ja tolle Messen, wo letztendlich Produktanbieter mit den Kanzleien vernetzt werden, wo vor allem eben auch nicht nur Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber dann vor Ort sind, sondern in der Regel ja die ganzen Kanzleiteams oder Teile eines Kanzleiteams mitgenommen werden, um sich dort eben auszutauschen mit den Anbietern oder auch mit anderen Kanzleien. Und das ist etwas, das gab es so in der Branche vor 10 Jahren noch nicht. Und wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir das jetzt haben. Ja, und ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Ich bin aber kein Freund davon, immer zu sagen, welches Werkzeug hilft der Kanzlei jetzt. Sondern ich bin eher ein Freund davon, darauf zu schauen, wie sind die Prozesse im Ist-Zustand der Kanzlei? Was ist ein Sollbild der Prozessabläufe und wie kann ich meine Prozesse verbessern? Was kann ich vielleicht einfach nur durch Prozessrationalisierung schon an Potenzialen heben? Und wenn ich das definiert habe, dann kann ich viel besser auch entscheiden, welches Werkzeug hilft mir wirklich. Häufig wird ja der Fehler gemacht, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt auf eine Messe und dann gibt's da ganz viele nette, sympathische Anbieter, so wie euch, ja. Und dann macht ihr einen tollen Messepreis, ja. Und dann kommst du als Chef zurück in die Kanzlei und sagst, hey, ich habe hier richtig cooles Messeangebot und das habe ich schon abgeschlossen und wir machen das jetzt mal. So, dann wird da irgendwas gemacht, dann merkt man, oh, das passt ja gar nicht zum Restprozessmodell der Kanzlei. Und was ist das Ende vom Lied? Da wird gesagt, die Lösung, die wir da gekauft haben, taugt nichts. Nee, der Ansatz, der taugte nichts, den man verfolgt hat, um eine Lösung zu kaufen. Ja, und deswegen ist mein Werben tatsächlich immer erst die Prozesse betrachten und dann schauen, in welches Werkzeug steige ich ein.
Ja, und ich glaube, es ist auch immer wichtig, auch die Mitarbeiter mitzunehmen, die im Endeffekt mit der Software arbeiten. Ne? Wenn der Chef mit einer Software ankommt und die Mitarbeiter können damit nicht arbeiten, dann wird es auch nicht funktionieren.
Definitiv, ja. Und deswegen bin ich so ein Fan davon auch, dass man eben nicht alleine als Entscheider auf diesen Messen auftaucht oder auch auf Weiterbildung oder anderen Veranstaltungen, sondern dass man immer auch sein Team mit dabei hat. Weil das Team ist die eigentliche Entscheidungsperson.
Ja. Ja. Okay. Und jetzt, wo ich dich hier habe, der Jobmarkt ist ja auch ein interessanter bei Steuerberatung, Steuerfachangestellten. Jeder sucht nach Fachkräften. Es ist super schwierig, Mitarbeiter zu halten. Ist KI da die Lösung, weil einfach viel automatisiert wird, was keiner mehr machen will? Oder ist es eher der Fluch, der Arbeitsplätze wegnimmt? Wie siehst du das? Oder was kannst du zum Jobmarkt für Steuerberater, Steuerfachangestellte sagen?
Ja, da glaubt man ja, so KI ist so die Wunderwaffe, ne? Ich meine, an Wunderwaffen glaubt man immer gerne, wenn man verzweifelt ist. Das ist ja auch historisch. Ich meine, wenn man mal guckt, Konstantinopel hat auch immer drauf hofft, dass der Priester König Johannes dann noch um die Ecke kommt und Konstantinopel rettet. Hat nicht so ganz geklappt über ein paar hundert Jahre. Und genauso sehe ich das hier auch. KI wird uns nicht retten. Vor allem wird KI nicht unser Personalproblem lösen, sondern unser Personalproblem ist nicht selten ein Organisationsthema. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema Prozesse zurück. Also sprich, bevor du sagst, ich schmeiße jetzt hier Geld für KI aus dem Fenster oder schmeiß Geld für einen Personalberater aus dem Fenster, schau dir doch erstmal an, wie sind meine Prozesse jetzt im Ist und wie kriege ich meinen Prozess so schlank, dass ich vielleicht gar nicht mal den Personalbedarf habe. Also mal ein Beispiel aus meiner eigenen Kanzlei. Wir haben vor einigen Jahren hatten wir noch zwei Mitarbeitende im Sekretariat. Wir haben mittlerweile nur noch eine 15-Stunden-Kraft. Warum? Weil wir einfach die Prozesse im Backoffice so stark verschlankt haben, dass wir gar nicht mehr Arbeitszeit benötigen für diese Rolle. Was hieß das da konkret? Wir haben uns sehr genau angesehen, wie funktioniert bei, ich nenne es jetzt mal Papiermandaten, der Postausgang. Ja, also das heißt, du musst was drucken, jemand muss zum Drucker, jemand muss einen Brief falten, dann musst du da eine Briefmarke drauf machen, dann geht das zum Briefkasten. Ja, und genauso hast du natürlich auch das Thema gehabt, Post vom Finanzamt. Nicht alles kam in der Vergangenheit und kommt heute als digitaler Bescheid bei uns an. Das heißt, es muss gescannt werden. Wie kannst du das vermeiden, indem du letztendlich diese Prozesse komplett auslagerst auf jemanden, der das viel besser und effizienter kann? Das haben wir gemacht. Das ist jetzt schon fast 6 Jahre her. Wie kannst du dann letztendlich auch intern deine Organisation verschlanken? So und so sind wir auf eine 15-Stunden-Kraft in dem Bereich gekommen. Genau das Gleiche haben wir im Bereich Buchhaltung, auch im Bereich Abschluss auch gemacht. Und das heißt, wir kommen heute mit einem deutlich geringeren Personalansatz aus als noch vor 5, 6 Jahren und verdienen genauso viel oder mehr.
Ja.
Das heißt, da würde ich erstmal rangehen. Und wenn ich im Rahmen dieser Prozessverbesserung dann feststelle, hier brauche ich ein Werkzeug oder ich brauche zwei Werkzeuge oder drei Werkzeuge, dann definiere ich aus dem Prozess heraus die Anforderung, welches Werkzeug das sein soll. Und dann habe ich auch viel gezielter mein Werkzeug eingekauft, als wenn ich jetzt einfach nur auf eine Messe gehe und sage, okay, da gibt es jetzt beim Tobi einen Messepreis, deswegen kaufe ich jetzt bei ihm ein.
Ja, ich hoffe, du kaufst auch dann ein, weil wir guten Kundenservice bieten und so weiter und so fort. Es ist immer ein
Selbstverständlich, ja.
Gesamtpaket.
Aber es ist immer das Gesamtpaket, natürlich.
Ja.
Das ist die Gesamtanforderung, aber das Entscheidende ist ja immer, was brauche ich für meinen Prozess?
Ja,
Und nicht,
das
was
stimmt.
ist jetzt gerade cool, weil es auf LinkedIn empfohlen wird. Ne? Und
Das ist ein gutes Beispiel.
wenn ich jetzt feststelle, ihr seid gut für meinen Prozess und ihr macht auch noch einen guten Preis und habt auch noch einen guten Service, ja, dann kommen wir sofort ins Geschäft.
Ja, verstanden. Und dann, ich habe mal einen Taxpunk-Podcast-Interview von dir gesehen, wo ihr so ein bisschen über die Steuerberatungsbranche gesprochen habt und dass vielleicht auch der Steuerberatung, es ist ja jetzt gerade, dass viele ihre Steuerberaterprüfung gemacht haben und hoffentlich bestanden haben, dass ihr darüber diskutiert habt, ob man das anpassen muss, weil ja KI vielleicht dann ganz viel Arbeit abnimmt. Wie ist das so? Wie denkst du, muss man vielleicht den Steuerberatern oder Angestellten die Thematik noch beibringen? Obwohl ja die KI viel davon übernimmt. Das heißt, muss da in irgendeiner Art und Weise vielleicht anders geschult werden? Oder wie gehen wir sicher, dass Steuerfachangestellte, Steuerberater noch das Handwerk auch verstehen und end-to-end lernen, wenn auch viel die Maschine schon übernommen hat?
Da würde ich für eine ausführliche Antwort super gerne auf genau diesen Podcast verweisen. Das war ja mit Götz Kümmerle und dem
Genau.
Christian Rekzi zusammen. Der Christian und ich, wir haben auch dazu einen Aufsatz geschrieben, den können wir vielleicht ja auch noch mal teilen, weil der beschreibt das Thema sehr ausführlich. In der Kurzfassung: Ich bin nicht davon überzeugt, dass die aktuelle Form der Ausbildung bei uns im Beruf noch die ist, die wir jetzt und in der Zukunft brauchen. Das betrifft sowohl die Fachangestellten als auch die Fachwirte als auch die Steuerberaterinnen und Steuerberater. Warum? Diese Ausbildungen gehen sehr stark, und das haben wir da auch ausgeführt, auf die Wiedergabe von Wissen. Wiedergabe von Wissen kann ich aber heute auch mit Hilfe von KI-Tools ganz wunderbar machen. Gibt da unterschiedliche Qualitäten, ja, aber in der Regel kannst du sagen, dass was als Wissensschatz in so einem Korpus drin ist, das kriege ich auch irgendwie raus, wenn ich die richtige Frage stelle. damit ich die richtige Frage stellen kann, muss ich wissen, wonach ich frage. Und dann muss ich natürlich auch noch in der Lage sein, zu überprüfen, ob das Ergebnis, was mir eine generative KI liefert, sei es jetzt im Datenbereich oder im Bereich von Text, das auch stimmig ist. Das heißt, ich brauche systematische Kenntnisse und methodische Kenntnisse. Will also sagen, wir müssen dazu kommen, viel stärker die Menschen in unserem Beruf nach Rechtssystematik und Rechtsmethodik auszubilden, als wir das heute tun. Weil das Schöne ist, wenn du stark bist im Bereich Systematik und Methodik, musst du die Gesetze gar nicht im Detail kennen. Du kannst alleine über Methodik und Systematik einordnen, kann das jetzt stimmen oder kann das nicht stimmen und kannst dann in die Tiefe gehen. Und genau das gleiche Thema hast du natürlich auch im Umgang mit den Daten. Wenn du wenig Kenntnisse in Statistik hast, wenn du wenig Kenntnisse in Betriebswirtschaft hast, hast du natürlich es extrem schwer nachzuvollziehen, ob die Datenanalyse, die dir eine KI macht, stimmen kann oder nicht. Und deswegen bin ich der festen Meinung, auch mein Co-Autor ist dieser Meinung, dass wir hier in dem Bereich stärker schulen müssen. Das heißt, wir müssen die Ausbildung an der Stelle grundlegend überarbeiten.
Okay, super. Und nochmal zum KI-Outlook. Es wird ja viel diskutiert, zum Beispiel, dass irgendwann die Steuerberater-KI gegen die Finanzamt-KI sich automatisiert abgleicht und man guckt, wer da im Steuerrecht gewinnt oder wo man am meisten Steuern spart und das quasi KI gegen KI kämpft. Wie ist so dein Ausblick? Was passiert 2026? Wo sind wir 2028, was KI angeht?
Also lass uns auch mal schauen, wo stehen wir zurzeit? Was macht die Finanzverwaltung? Die Finanzverwaltung ist da schon deutlich weiter als wir, ne? Also die Finanzverwaltung ist ja in der Lage, mit ihren Werkzeugen, die sie einsetzen, mit Daten zu chatten. Ne? Also denk an solche Lösungen wie Audipy und ähnliches, wo du eben keine vertieften Datenanalysekenntnisse mehr brauchst. Das heißt, der Schulungsaufwand für Betriebsprüfer ist deutlich geringer, als er noch vor einigen Jahren war. Das heißt, die liegen da an der Stelle gerade vor uns. Dann haben wir die Aufgabe aufzuholen, damit wir überhaupt in der Lage sind, KI gegen KI antreten zu lassen. Ja, wir haben auch teilweise, je nachdem, welche Kanzleisoftware wir nutzen, das Problem, dass wir gar nicht an die Rohdaten rankommen, um KI gegen KI antreten können zu lassen. Auch da müssen wir besser werden. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn du glaubst, alleine Betriebsprüfung über Analyse und Technik zu lösen, ist das nur die halbe Wahrheit. Denn die Betriebsprüfung löst sie ja auch zu einem großen Teil über das steuerliche Verfahrensrecht. Ja, also ist denn zum Beispiel überhaupt hier an der Stelle eine bestimmte Methode anwendbar, die die Finanzverwaltung gerne anwenden möchte? Ist denn die Form der Schätzung so überhaupt sachgerecht? Ja, also, und auch da haben wir letztendlich das Thema, da brauchst du starke Steuerberaterinnen und Steuerberater, die im Verfahrensrecht tief drin sind und eben auch in der diesbezüglichen Rechtsprechung zum Thema Betriebsprüfung tief drin sind. Und da hilft dir die KI nicht wirklich weiter, sondern da hilft dir die Erfahrung und die Ausbildung.
Und wenn wir jetzt nochmal in 2028, 2030 gucken, was glaubst du, ist dann die Vorkontierung, das alles automatisiert, die E-Rechnung ist da? Wie ist da deine Vision?
Naja, schauen wir uns an, was passiert mit der E-Rechnung. Die E-Rechnung befindet sich in der Einführung. Es gibt jetzt die ersten Branchenverbände, die sagen, hey, wir wollen gerade mal drüber nachdenken, ob man nicht die Pflicht noch mal weiter nach hinten verschieben kann, weil unsere Betriebe noch nicht so weit sind. Deswegen müssen wir da noch mal abwarten. Ja? Unterstellen wir mal, ab 2028 haben wir die E-Rechnungspflicht für alle Unternehmen in Deutschland. Was bedeutet das? Das bedeutet, Unternehmen tauschen ausschließlich strukturierte Datensätze aus. Was schon mal einen großen Vorteil hätte, weil wir dann nämlich keine wertvolle Rechenleistung mehr auf das Thema Belegerkennung schmeißen müssten, sondern wir haben den strukturierten Datensatz. Wenn wir dann noch dazu kämen, dass die Branchen für sich jeweils Kontierungsstandards festlegen würden, wie es beispielsweise die Kraftfahrzeugbranche, also Autohandel, Autoreparatur in Deutschland seit fast 16 Jahren hat, also muss man überlegen, dieser Branchenstandard kommt jetzt ins Teenie-Alter. Ja. Ja? Dann hätten wir nochmal einen zusätzlichen Schub, weil über Kontierungsstandards kann ich natürlich viel mehr automatisieren. Und die Potenziale sollten wir vielleicht auch versuchen zu heben und nicht nur sagen, okay, das macht dann schon irgendeine KI bei einheitlichen Kontierungsstandards, die ich konsequent setze. Brauche ich keine KI, brauche ich diese Rechenleistung nicht, dann geht das einfach nur durch. Ja? Es ist auch technisch viel, viel einfacher. Und das ist schon meine Hoffnung, dass wir in diese Richtung weitergehen. Das bedeutet natürlich für die Kanzleien, dass der Umsatz mit klassischen Buchhaltungsleistungen, wie ich nehme einen Beleg, ordne den einem Konto zu und habe dann am Ende eine BWA, die ich meinem Mandanten 3 Wochen nach Monatsende dann zukommen lasse, das ist vorbei. Und das ist auch gut so, dass das vorbei ist, weil mit diesen Informationen kannst du 3 Wochen später nichts mehr anfangen. Wir müssen dazu kommen, dass du zumindest tageweise weißt, wie sieht mein Geschäft aus, dass ich zumindest auf Wochenbasis bei kleineren Betrieben weiß, wie sieht mein Geschäft aus. Und dafür brauche ich saubere Daten, die fließen. Ja? Und unsere Rolle ist dann, dafür zu sorgen, die Qualität dieser Daten sicherzustellen, die Qualität der Prozesse sicherzustellen. Und das ist das, was ich auf die nächsten Jahre sehe. Ob das wirklich schon 2028 soweit sein wird, müssen wir einfach nochmal abwarten, einfach weil bestimmte Branchen sagen, wir sind noch nicht so weit.
Ja, okay, verstanden. Und wenn du jetzt nochmal an die großen Softwarehersteller denkst, die aktuell auf dem Markt sind, Datev, Wolters Kluwer und auch andere, hast du da irgendeinen Wunsch, auch in Bezug auf die ganzen Mitglieder oder Steuerberater in Deutschland, was da so ein Feature sein könnte, was noch fehlt, was die Steuerberatungsbranche erwartet oder gerne hätte, um effizienter arbeiten zu können? Irgendwas Pragmatisches?
Ja, wenn wir jetzt bei Wünsch dir was sind, dann mache ich das auch. Also, das Erste, was wir brauchen, und zwar für jede Kanzlei in diesem Land, wir brauchen Datencubes. Das heißt, ich muss in der Lage sein, als Kanzlei den Datenbestand, den ich habe, über alle Mandanten so auszuwerten, wie ich das für mein Beratungsprofil auch brauche. Das kann ich zurzeit bei bestimmten Softwareanbietern. Bei marktführenden Softwareanbietern kann ich das zurzeit nicht. Und das ist natürlich eine absolute Schwäche, weil ich dadurch meine Potenziale im Bereich KI-basierte Datenanalyse, Automation auch komplett vergebe. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir sollten noch stärker dazu kommen, Software prozessorientiert zu bauen. Software in unserer Branche ist teilweise doch eher formularorientiert. Das heißt, manche Software ist nichts anderes als eine Digitalisierung des relevanten Steuerformulars. Und das ist mir ein Stück weit zu wenig. Warum? Du hattest vorhin das Thema Fachkräftemangel angesprochen. Wir werden also immer mehr auch mit Menschen, die den Quereinstieg gemacht haben, zu tun haben. Und die kann ich schlecht über eine formularbasierte Software führen. Die kann ich aber sicher reinholen über eine prozessorientierte Software. Wie es heute ja relativ einfache Lösungen auch schaffen. Schau dir mal Wieso Steuer oder Textflix an. Textfix. Ja, Textflix ist ja so ein Weiterbildungsangebot. Entschuldigung, habe ich mich versprochen. Das ist rein prozessorientiert und sehr intuitiv gemacht. Und wir sind ja darauf konditioniert, aus der Nutzung unserer Smartphones mit intuitiver Software zu arbeiten. Und das brauchen wir bei uns auch. Noch viel mehr, als das heute der Fall ist. Und der dritte Punkt ist, wenn wir wirklich in dieser Geschwindigkeit arbeiten wollen, die ich vorhin beschrieben habe, dann brauchen wir letztendlich Softwarelösungen, die volle Kollaboration zulassen. Zurzeit habe ich es noch viel zu häufig, dass ich nicht in Echtzeit gemeinsam in Datenbeständen arbeiten kann, sondern dass ich letztendlich entweder Daten zu meinem Mandanten schicken muss, damit der etwas tun kann, oder ich mir Daten von meinem Mandanten holen muss, damit ich etwas tun kann. Und in der Zwischenzeit kann immer der jeweils andere Partner nicht arbeiten. Ja, also wir kennen alle Google Docs, wo ich mit mehreren Leuten gleichzeitig in einem Dokument schreiben kann und man sieht gerade, wer macht was. Und genau das wünsche ich mir letztendlich auch für unsere Softwarelösung, weil wir dadurch natürlich viel, viel effizienter arbeiten können und dadurch natürlich auch Fehler und Missverständnisse im Prozess viel besser ausschließen können. War das jetzt zu viel gewünscht?
Nee, oder, der Wunschzettel kann ruhig noch länger werden. Aber genau, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Wir haben jetzt noch unsere Lightning Questions, die wir immer am Ende der Runde machen, wo wir jeden Gast die gleichen Fragen stellen.
Ja.
Und die erste Frage ist sehr ähnlich zu der, die ich dir gerade gestellt habe, aber die bezieht sich jetzt eher auf Steuerrecht und Bürokratie in Deutschland. Wir wissen ja, viele von außen denken immer, Deutschland ist das Bürokratieland Nummer eins. Hast du da irgendwelche Wünsche, wenn du einen Zauberstab hättest, was für einen Prozess du bei den Steuern oder bei der Bürokratie in Deutschland ändern würdest, damit es für euch in der Steuerberaterbranche einfacher werden würde?
Abschaffung der Grundsteuer und Einführung einer kommunalen Kopfsteuer.
Das heißt, die kommunale Kopfsteuer macht was anders?
Die
Muss ich
macht was
da.
anders? Du musst keine Grundstücke mehr bewerten, um der Gemeinde die Steuer für die zurzeit die Grundsteuer steht, zukommen zu lassen. Es geht ja bei der Grundsteuer eigentlich darum, dass jeder, der in einer bestimmten Gemeinde wohnt, auch zur Finanzierung des Gemeinwesens beiträgt. Und das Verfahren ist relativ aufwendig, ne? Also du bewertest das Grundstück. Dann, wenn du Mieter bist, kriegst du es umgelegt noch von deinem Vermieter. Ja, das ist auch nochmal ein Zwischenprozess. Und wenn ich einfach sage, ich habe eine kommunale Kopfsteuer, dann bezahlt jeder den gleichen Betrag. Und du kannst die Leute relativ einfach erfassen, weil sich ja jeder melden muss beim Bürgeramt jetzt hier in Berlin zum Beispiel. Und vor allem, dadurch kannst du auch viel besser alle Menschen am kommunalen Haushalt beteiligen. Ja? Wenn ich jetzt halt ein Schwimmbad mit goldenem Wasser hin möchte, dann ist die Steuer halt ein bisschen höher, als wenn ich sage, ich bin auch mit einem einfachen Schwimmbad zufrieden.
Ja, da erinnere ich mich auch an eine Diskussion hier in Berlin über eine Uhr oder so, die restauriert werden sollte für ein paar hunderttausend Euro. Aber genau, okay, spannend. Zweite Frage. Welches Buch, Newsletter, Podcast, irgendwas im letzten Jahr, letzten Monaten, was dich beeindruckt hat, was du gerne weiterempfiehlst, was du gelesen hast?
Also ich empfehle natürlich immer gerne den Newsletter des Steuerberaterverbandes Berlin-Brandenburg, der zumindest für die Branche sehr interessant ist, für den Arbeitsalltag sehr interessant ist. Als Buch empfehle ich seit einigen Jahren immer wieder und immer gerne von Sascha Friesike und Johanna Spronle das Buch Träge Transformation. Das ist ein kleines Reclambuch, ist auch nicht so teuer, dauert auch nicht so lange zu lesen und das beschreibt ganz gut die Herausforderungen, die wir in Deutschland haben und wie wir sie lösen können.
Okay. Und den, sag mal, den Berlin-Brandenburg Newsletter, kann sich da jeder anmelden oder muss man zwingend Mitglied sein bei der Berlin-Brandenburger
Ihr seid
Steuerberaterverband?
natürlich alle eingeladen, Mitglied zu werden.
Aber das ist nur für Mitglieder der Newsletter. Okay. Aber Kanzleien aus Niedersachsen könnten dann,
Könnten den auch bekommen.
können den auch, okay. Gut. Hast du ein Lieblingstool, nicht unbedingt im Steuerkontext, generell gesehen, im letzten Jahr, letzten 2 Jahren oder ein Tool, was du täglich benutzt, was du unseren Hörern und Sehern gerne empfehlen würdest?
Also auch hier wieder, ne? Ich bin kein Freund von Werkzeugempfehlungen, sondern ich bin eher der Freund davon zu sagen, okay, was hast du für Prozesse und wie löst du deinen Prozess? Ne? Und wenn du jetzt aber ganz konkret eine App-Empfehlung haben möchtest, dann kann ich euch total gerne eine App empfehlen, die ich jeden Tag benutze. Und zwar ist das die Serenity-App. Da sind immer so Kurzmeditationen, die sind so 5 bis 7 Minuten. Und das macht irre Spaß und entspannt jeden Morgen.
Ja, super. Ist, glaube ich, aber auch wichtig in der Steuerberaterbranche, vor allem jetzt in den Abschlussjahren, im
Ja,
November, Dezember
total,
erstmal
total.
abzuschalten.
Ne? Und da gibt es verschiedene Übungen auf verschiedenen Leveln. Ich werde jetzt für die Werbung natürlich nicht bezahlt, ärgerlicherweise. Ja. Ich habe auch keinen Affiliate-Link, den ich jetzt teilen kann. Aber ich finde es schön, wenn man so eine App nutzen kann, um eben seine Übungen dann auch zu machen. Klar.
Okay, cool. Und die vierte Frage, vorletzte. Hast du ein Lebensmotto oder ein Zitat, was dir irgendwie immer hilft, durch das Leben zu kommen oder mit dem du gewachsen bist, das für dich wichtig war oder das dich geleitet hat in deiner Berufswelt?
Ja, ich find ein Zitat, was ich schon relativ lange kenne, immer ganz hilfreich für mich. Das lautet, wer ist weise? Derjenige, der von anderen Menschen lernt.
Hm, schön. Deshalb sind wir, glaube ich, auch hier. Hoffentlich, dass andere auch was vom Podcast mitnehmen, was lernen. Und das freut uns natürlich besonders. Und letzte Frage, ein bisschen was Jens persönlich. Was sind so deine Lieblings-ein, zwei Reiseländer? Wo fährst du hin, um auszuspannen oder auch um was zu erleben?
Ja, im Sommer ganz klar Brandenburg. Du hast unwahrscheinlich viele tolle Seen. Du kannst Radfahren, du kannst Kanu fahren, du kannst Sport treiben, kannst mittlerweile auch sehr gut essen.
Okay, super. Also im Sommer sind wir in Brandenburg. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Vielen Dank, Jens. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.